Ja, aller Anfang ist schwer, heißt es oft, aber ich finde, oft genug ist es auch anders, dass nicht der Anfang das Problem ist, sondern eher das Dranbleiben. Nicht auf einen kometenhaften Start kommt es ja eigentlich an, sondern auf das Durchhalten bis zum Ziel, dass man auch wirklich dort ankommt. Ich hatte mal einen Freund, warte mal, ich versuche mal hier weiter zu drücken. Ich hatte mal einen Freund, der beim Köln-Marathon mitgemacht hat und da ist es so, dass ganz vorne in den ersten Startreihen steht die Weltelite und weiter hinten kommen dann die Amateurläufer, die starten in den Seitenstraßen und laufen dann auch die Strecke, die alle laufen, aber die stehen eben weiter hinten. Und ihm ist es gelungen, als Amateurläufer aus der Provinz, sich an den Ordnern vorbei ganz nach vorne zu mogeln und als dann der Startschuss fiel, ist er losgerannt wie ein Irrer. Und hat dann das Feld eine kurze Zeit lang angeführt. Und das war ganz witzig, im WDR, die Kommentatoren sahen also diesen Läufer mit dieser Startnummer und hatten keinen blassen Schimmer, wer das ist. Und sagten, ja, das muss irgendein Witzbold sein, wir wissen nicht, wo der jetzt auf einmal herkommt. Und dann sah man ihn ein paar Sekunden, also im Fernsehen, und dann verschwand er da in der Menge, wurde überholt und hatte mit dem Ausgang des Rennens an sich nichts mehr zu tun. Habt ihr das schon mal erlebt, dass es schwer sein kann, an etwas dran zu bleiben, das Tempo zu halten, dass man etwas, was man mit Begeisterung begonnen hat, nach einer Weile dann doch wieder aufhören will? Zum Beispiel ein Puzzle mit 10.000 Teilen. Ja, vielleicht hat es noch ganz gut geklappt, den Rand außenrum hinzukriegen und jetzt innen drinne die Tausende von Teilchen mit Meerwasser und Himmel und Wolken, da merkt man auf einmal, anstrengend. Oder eben so ein Marathon. 15 Kilometer kann man mal durchhalten, aber wenn es so auf die 20 zugeht oder dann auf die 30, boah, dann wird es auf einmal doch viel. Warum fällt das Durchhalten manchmal so wahnsinnig schwer? Man läuft Kilometer um Kilometer, aber was passiert? Man wird müde, man wird ausgelaugt, man wird schlapp und die Motivation lässt nach. Und dann fragt man sich so, warum mache ich das überhaupt? Warum mache ich das? Ich sehe das Ziel überhaupt nicht vor mir. Wie weit ist es denn eigentlich noch? Und ich merke, was mir fehlt, ist Kraft und Ausdauer für die Langstrecke. Und so kann es eben auch beim Christsein gehen. Ja, das Leben mit Jesus ist kein 100-Meter-Sprint. Sondern ist eben eine Lebensaufgabe. Und da ist die Frage, was kann mir helfen, um nicht schlapp zu machen? Da gibt es natürlich viele tolle Tricks und Methoden. Ich habe uns heute mal einen Bibeltext aus dem Kolosserbrief mitgebracht. Kolosser 1, die Verse 9 bis 11, die will ich mir mit euch anschauen und schauen, was wir darin finden für das Durchhalten und das Dranbleiben. Ich lese das mal vor hier nach der Guten Nachricht Bibel und ihr könnt hinter mir mitlesen. Da schreibt Paulus, deshalb hören wir auch nicht auf, für euch zu beten, seit wir von euch gehört haben. Wir bitten Gott, dass er euch mit aller Weisheit und Einsicht erfüllt, die sein Geist euch schenkt, dass er euch erkennen lässt, was sein Wille ist. Denn ihr sollt ja so leben, wie es dem Herrn Ehre macht und stets tun, was ihm gefällt. Dazu kommt es, wenn euer Leben als Frucht gute Taten aller Art hervorbringt. Wenn ihr darin ständig fortschreitet, durch die immer tiefere Erkenntnis dessen, was Gott für euch getan hat. Wenn ihr gestärkt von Gott mit seiner ganzen Kraft und göttlichen Macht geduldig und standhaft bleibt in allem, was ihr zu ertragen habt. Ja, im ersten Moment ein bisschen abstrakter Text vielleicht und nicht so schnell zu überblicken. Ich habe die Predigt mal überschrieben mit Kraftverstärker für die Nachfolge. Und wir gehen das dann gleich nochmal im Einzelnen durch und schauen mal, welche Kraftverstärker wir da entdecken können. Vielleicht vorweg, Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Kolossä. Und man merkt in dem ganzen Brief, wie er sich freut, dass sie so einen tollen Start im Glauben gemacht haben. Ja, die sind auch mit richtig Speed vorne weggerannt. Und am Anfang des Briefes spricht er davon, dass man sieht, dass ihr Glaube schon Frucht bringt und dass er wächst und dass er sich ausbreitet. Er weiß aber auch, welche Probleme es bei ihnen schon gibt. die eine ernsthafte Bedrohung für die junge Gemeinde darstellen. Und daher betet er mit seinen Mitarbeitern regelmäßig für sie, damit sie im Glaubensleben eben nicht stecken bleiben. Und das finde ich schon mal richtig klasse. Ich meine, das muss man sich erst mal trauen zu schreiben. Wir hören nicht auf, für euch zu beten. Das ist ja ein Versprechen, ne? Eine Zusage. Mit Dank und Fürbitte bringen sie die Kolosser andauernd vor Gott. Und der Inhalt dieses Gebets, was sie da beten, das ist für uns, finde ich, äußerst interessant und lehrreich. Und wir schauen uns das Vorgelesene, also Vers für Vers, genauer an, um dann diese Kraftverstärker zu entdecken. Das Erste, was ich finde, ist Gottes Weisheit anzapfen. Deshalb hören wir nicht auf, für euch zu beten, seit wir von euch gehört haben. Wir bitten Gott, dass er euch mit aller Weisheit und Einsicht erfüllt, die sein Geist euch schenkt, dass er euch erkennen lässt, was sein Wille ist. Also die Wichtigkeit von Gebet für die Gemeinde und von der Gemeinde ist, glaube ich, nicht zu übersehen. Also, dass auf der einen Seite sie für die Gemeinde beten, aber eben auch, dass die Gemeindeleute selber auch beten. Wenn wir zum Glauben gekommen sind und angefangen haben, unser Leben mit Jesus zu leben, dann ist es ja nicht so, dass wir uns hinsetzen und die Hände in den Schoß legen können. Christsein ist ja kein Schaukelstuhl. Wir sitzen nicht einfach da und warten auf den Himmel. Wenn wir nach langer Suche Jesus angenommen haben, dann ist das eben nicht das Ende der Reise, sondern es ist ein neuer Anfang. Und deshalb spricht die Bibel ja auch von Wiedergeburt. So als Kinder Gottes stehen wir in einem Entwicklungsprozess. Wir fangen klein an wie ein Baby und dann machen wir ganz viele Reifeschritte durch. Und dazu gehört, dass wir den Willen Gottes erkennen, dass wir ihn immer mehr erkennen. Gott will uns helfen. Das ist der Grund, warum er möchte, dass wir seinen Willen erkennen. Weil er uns helfen möchte, dass wir Gefahren erkennen. Er will uns in seine Pläne einweihen. Er will uns einbinden in diese Pläne. Und er will uns deutlich machen, dass sein Wille gut für uns ist. Und deshalb wäre es gut, oder man kann auch sagen weise, wenn wir lernen, Gottes Willen in Erfahrung zu bringen und auf ihn zu hören. Paulus betet, dass die Kolosser sich vom Geist Gottes beschenken lassen. Schaut noch mal rein in die Verse. Darum geht es. Und deshalb denke ich, das ist eben etwas, was wir im Gebet erleben und erfahren können. Wenn wir mit Gottes Geist in Verbindung stehen und mit ihm in Kontakt stehen, mit ihm im Gespräch sind, dass wir dann um Weisheit auch beten und bitten können und immer mehr erkennen, was ist eigentlich der Wille Gottes. Wir sollen uns von Gottes Geist beschenken lassen, und zwar reichlich, bis unser Fass, unser Gefäß bis zum Rand gefüllt ist. Also nicht nur so ein bisschen, ja, wir kommen schon damit durch. Ich denke das manchmal, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, ich habe noch eine Strecke zu fahren, soll ich tanken fahren oder soll ich es drauf ankommen lassen? Nee, bis zum Rand gefüllt sollen wir losfahren. Das wäre das Beste, weil wir nicht wissen, was für eine Wegstrecke uns erwartet. Also, er wünscht sich, dass sie ganz mit göttlicher Weisheit aufgetankt sind. Und das ist eben wichtig, dass es nicht um irdische Weisheit und Erkenntnis geht. Damit können wir uns auch gerne beschäftigen, das ist nicht verboten. Aber eben nicht menschliche Weisheit ist der Maßstab, sondern das, was Gott zeigt, das, was Gott offenbart. Also muss man sich auch darum kümmern. Wir müssen uns tatsächlich mit Gottes Wort beschäftigen. Es geht darum, auf Gottes Wort zu achten, es zu lesen, es zu studieren, es zu durchdringen, um zu erfahren, wer Gott ist, wie er ist und was er tun möchte, was er getan hat und eben was er noch tun wird. Warum er die Welt erschaffen hat zum Beispiel und warum das nicht die endgültige Bleibe für die Kinder Gottes sein wird. Das haben wir jetzt im biblischen Unterricht zum Beispiel angerissen. Warum es nötig war, dass in Jesus Gott selbst Mensch geworden ist und dass er so einen schrecklichen Tod am Kreuz sterben musste. Eben um die Verbindung zwischen Menschen und Gott überhaupt erst wieder möglich zu machen. In dem Buch der Sprüche heißt es, dass man sich Weisheit erwerben soll. Habt ihr alle genug Weisheit? Wem mangelt es an Weisheit? Melden sich sogar welche. Habe ich natürlich gar nicht mit gerechnet. Obwohl, so ein bisschen schon, weil ich habe die Predigt neulich schon mal gehalten, haben sich auch ein paar gemeldet. Da muss ich sagen, Respekt. Ich dachte, da meldet sich keiner. Wer gibt das denn gerne zu, dass ihm an Weisheit mangelt? Aber das ist nichts Schlimmes, das kann sein. Deshalb steht ja auch im Jakobusbrief, wenn man das merkt, dass einem an Weisheit mangelt, dann soll man Gott um Weisheit bitten. Und er gibt sie gern. Wenn wir Gott nicht verstehen, können wir einfach immer wieder nachfragen und um Weisheit bitten. Und Weisheit, das bedeutet, dass wir die Fähigkeit erhalten, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das Richtige zu tun. Also Weisheit ist nicht irgendwie so ein theoretisches Gebilde, so irgendwas Intellektuelles, Individuelles oder Philosophisches alleine, sondern Weisheit bedeutet, ich habe eine Idee von Gott her, was jetzt in der betreffenden Situation die richtige Entscheidung sein müsste. Ein Stück weit kann man Weisheit lernen, man kann sie aus Gottes Wort ableiten und besonders, glaube ich, nehmen wir an Weisheit zu durch die Erfahrungen, die wir im Leben machen. Im bewussten Hören auf Gottes Geist und im Beachten seiner Gebote. Sind seine Gebote gut für uns oder nicht? Ich glaube, der Heilige Geist lässt uns Gottes Willen erkennen, wenn wir mit ihm in enger Beziehung sind. Ja, wenn wir mit ihm im Austausch stehen und unser Handeln vor Gott prüfen und reflektieren, zum Beispiel eben wieder im Gebet oder im Gespräch mit Freunden. Und das wäre so eine Frage, die ich euch heute Abend stellen möchte. Wer von euch würde sich heute Abend noch die Zeit nehmen und sich hinsetzen oder vielleicht nachher hinlegen und da nochmal drüber nachdenken? Bei den Sachen, die mir in letzter Zeit begegnet sind, schöne wie schwere Sachen, habe ich da richtig reagiert in manchen Situationen oder habe ich da ein bisschen Weisheit vermissen lassen? Das, was mir passiert ist, was kann ich daraus lernen? Manchmal liegen wir mit unserem Tun so falsch und dann können wir das auch Jesus bekennen. Bewusst die Zeit dafür nehmen, nicht, ach, Schwamm drüber, passiert anderen auch. Ja, natürlich passiert es anderen auch, aber wichtig ist, dass wir lernen, damit richtig umzugehen und Schuld, die wir auf uns geladen haben, bei Gott wieder abzugeben. Das ist weise. Nicht unter den Teppich kehren, sondern bereinigen. Und ich glaube also, dass das nötig ist, von Zeit zu Zeit ganz bewusst zu tun, im Angesicht des Heiligen Geistes zu reflektieren und zu prüfen. Und wenn wir richtig gelegen haben, ich meine, das kann ja auch sein, ja, wir können uns eine Situation erinnern, die war schwierig und der Herr hat es mir geschenkt, dass ich richtig reagiere, dass ich nicht ausflippe oder dass ich plötzlich die Worte im Mund hatte, die einem anderen geholfen haben. Dann kann ich auch Dankeschön dafür sagen. Sagen, danke Gott, dass du mich gesegnet hast, dass du mich gebraucht hast, um für einen anderen zum Segen zu sein. Gottes Weisheit anzapfen bedeutet eben auch, wir müssen tatsächlich die Antennen ausfahren und die Stecker einstecken und müssen in Kontakt sein. Über das Beten, über das Bibellesen, über den Austausch miteinander. Und klar ist es so, Gott wird nicht auf jede Detailfrage unseres Lebens uns eine Antwort geben. Darum geht es auch nicht. Aber was er grundsätzlich für uns möchte und wie wir unsere Gaben und Fähigkeiten nützlich und verantwortungsvoll einsetzen können, ich glaube, das wird er uns bestimmt zeigen, wenn wir ihn darum bitten. Wir können immer noch mehr reifen. Also auch die, die eben nicht die Hand gehoben haben beim Thema Weisheit. Ich glaube, wir alle. Und das schützt uns auch davor, lau und unsicher zu werden. Wenn wir beten, Bibel lesen, nachdenken, gute und schlechte Entscheidungen analysieren, dann ist das, glaube ich, wirklich weise. Und deshalb stelle ich nochmal die Frage, wann willst du dir wieder gezielt dafür Zeit nehmen, Gottes Weisheit anzuzapfen? Tu es ganz bewusst, Gottes Weisheit anzapfen. Er schenkt sie dir gern. Es ist aber nicht so, dass es Gott mit der Weisheit darum ginge, dass wir dann sauber, schnell und effizient immer seinen Willen erkennen und sofort umsetzen. Dann hätte er uns ja auch als willenlose Roboter erschaffen können, ja, die ein Programm ganz stupide abspulen, das er dann vorher einprogrammiert hat. Es geht ihm nicht darum, dass wir einfach ein bestimmtes Verhalten erlernen und das einfach dann immer wieder tun und machen, sondern er bietet uns an, ihn mit seinem ganzen Wesen kennenzulernen und immer besser kennenzulernen und zu verstehen. Und deshalb habe ich so als zweiten Punkt Gott besser kennenlernen. Der Paulus schreibt, dass ihr sollt ja so leben, wie es dem Herrn Ehre macht und stets tun, was ihm gefällt. Das ist schon mal eine steile Vorgabe. So leben, wie es dem Herrn Ehre macht und stets tun, was ihm gefällt. Und jetzt, wie denn? Dazu kommt es, wenn euer Leben als Frucht gute Taten aller Art hervorbringt. Wenn ihr darin beständig fortschreitet, ja, hört sich auch gut an, aber Leute, das ist anstrengend, das ist schwierig, das schaffe ich nicht. Und dann gibt er hier den Tipp. Durch die immer tiefere Erkenntnis dessen, was Gott für euch getan hat. Ich sage, klar ist das schwer, klar ist das anstrengend, wenn man das nur aus eigener Mühe und nur aus eigener Kraft tun will. Aber er gibt hier den Tipp, wenn wir Gott immer besser kennenlernen, immer mehr verstehen und sehen, was er für uns getan hat, dann kommen diese guten Taten als Frucht unserer Erkenntnis. Also nochmal, Gott will uns beteiligen an seinen Plänen für die Welt. Ja, zum Beispiel, dass alle sein Wort erfahren. Und da hatte Hans-Georg eben hier gesagt, da kann man ganz strategisch vorgehen, man gründet eine Gesellschaft, schickt die in irgendein Land und dann merkt man, ach, besser ist aber, die Leute aus dem Land würden sich melden und dann melden sich da auf einmal auch welche. Ich finde das cool, dass also die Leute vor Ort dann auf einmal merken, ich möchte mich da beteiligen an dem, was da entsteht. Ich habe verstanden, dass Gott möchte, dass ich meine Landsleute in meiner Sprache aus seinem Wort vorlesen kann und weitergeben kann. Und dann lassen sich da Leute zum Beispiel berufen. Wir müssen ihn kennenlernen und unser Denken auf ihn ausrichten. Und wenn wir anfangen zu verstehen, wer er ist, ja, seine Größe, seine Macht, seine Schöpferkraft, seine Herrlichkeit, dann werden wir automatisch dahin kommen, ihn verehren zu wollen. Ja, einfach, weil er allein verehrungs- und anbetungswürdig ist. Wie viele Leute beten Messi an oder Ronaldo oder Lewandowski, weil der so super Fußball spielen kann? Der hat eine besondere Gabe, eine besondere Gnade erhalten, die er einsetzen kann und dafür verehren ihn Leute. Andere wiederum vielleicht irgendeinen Weltstar, der gut singen kann oder jemand, der gut schauspielen kann oder einfach gut aussieht oder einfach lustig ist. Für was verehren wir manchmal Menschen? Wie viel mehr müsste es ganz natürlich in uns liegen, Gott verehren wollen, für das, was er alles kann und macht. Man kann erkennen, wer Gott ist, wenn man sich mit ihm beschäftigt und mit ihm lebt. Und ich glaube, es macht einen Riesenunterschied, wenn man dann erkennt, was irdische Götzen sind, denen man vergeblich nachgelaufen ist, die falsche Versprechungen machen, die sich nicht erfüllen. Wenn man falschen Ideologien folgt oder wenn man sich selbst als Mitte seines Universums betrachtet oder wenn man auf der anderen Seite eben Gott ins Zentrum setzt. Das macht einen Riesenunterschied. Und Gott anbeten bedeutet eben nicht nur das auszusprechen im Gebet oder im Lied, ja, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Das ist ein richtig tolles Lied. Was wir da alles Gott versprechen, ist richtig toll. Wie großartig wir ihn finden. Aber es geht eben darum, das auch umzusetzen, ja, seinem Wesen ähnlicher zu werden. Mein ganzes Leben soll Gott Ehre bereiten. Nicht nur eine Stunde sonntags hier, nicht nur, wenn ich fröhlich meine Liedchen treller, sondern immer, auch in dem, was schwer ist, auch in dem, wo ich vielleicht mal nicht sofort weiter weiß oder wo ich Probleme habe mit mir, mit anderen oder mit dem, was mir als Schicksal begegnet. Ich glaube, je mehr Erkenntnisse ich über Gott, den Schöpfer, habe, über Jesus, den Retter und den Heiligen Geist, den Beistand, umso mehr werde ich über Gott staunen und mich an ihm freuen. Ich weiß nicht, wer von euch irgendwie so eine Tradition pflegt, so ein Ritual pflegt, vielleicht sich Verse zu markieren in der Bibel, die irgendwas Tolles über Gott aussagen. Oder wer immer mal wieder so einen Ermutigungspsalm liest. Wer immer wieder ganz bewusst so auf Gott schaut. Wir haben ja dafür auch unsere Fest- und Feiertage, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, ganz bewusst, um zu sehen, was hat Gott gemacht, dass wir uns daran erinnern und wirklich auch damit leben. Und wenn ich seine Gnade und seine Liebe erkenne, seine Freude, seinen Frieden, all das, was er mir geben will, dann spiegelt sich das daran wieder, dass ich ja, ihm das alles mit meinem Leben danken möchte. Und so macht es auch Sinn, danach Ausschau zu halten, wo ich mich für Gottes Sache einsetzen kann. Weil auch dabei erlebe ich Gott und lerne ihn besser kennen. Bei vielen Menschen, die mir sagen, ich merke gar nichts von Gott in meinem Leben, merkt man, wenn man ein bisschen nachfragt, könnte es auch daran liegen, dass sie sich eigentlich nicht um ihn scheren, dass sie sich gar nicht darum kümmern, mit Gott leben zu wollen. Dann kann es auch sein, dass man ihn nicht so besonders erlebt. Ich glaube, dass wir ihn am meisten kennenlernen, wenn wir ganz bewusst mit ihm unterwegs sind und uns immer wieder vor Augen halten, welche Größe Gott eigentlich hat. Und dann wächst etwas in uns und reift und bringt Frucht, wovon auch andere was haben. Das ist eigentlich das, was Gott immer wieder möchte. Ja? Wenn es heißt, wir sollen unseren Nächsten lieben, das kannst du auch übersetzen mit, wir sollen unserem Nächsten Gutes tun. Was wäre denn das Gute, was wir tun könnten? Was könnte das zum Beispiel sein? Nächstenliebe üben. Teilen. Helfen in praktischen Dingen. Vergeben. Wirklich mal von Herzen vergeben und das dem anderen auch sagen. Oder umgekehrt, mich entschuldigen. Jemanden loben. Jemanden trösten. Jemanden von Jesus erzählen. Ja, vielleicht fällt euch noch was anderes ein. Diese Aufzählung ist ja bei Weitem nicht vollzählig. Was könnte das sein? Ich möchte noch mal betonen, was ich schon oft betont habe hier. Ich muss nicht Gutes tun, um mir den Himmel zu verdienen. Ich möchte Gutes tun, weil mir klar ist, dass ich den Himmel geschenkt bekommen habe. Des Herrn würdig wandeln, wird es an vielen Stellen in der Bibel genannt. Und das bedeutet, dass ich das tue, was Gott gefällt. Was weise ist, was Sinn macht, was bringt. Und dabei beginne ich zu verstehen, wie Gott sich das Leben eigentlich gedacht hat. Und ich lerne ihn immer besser kennen, den genialen Schöpfer. Und das bringt Freude ins Leben. Gott besser kennenlernen zu dürfen, ist ein Privileg. Und das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Natürlich ist das alles nicht so ganz einfach, wie ich das jetzt hier im Schnelldurchgang durchgaloppiert habe. Deshalb gibt es noch einen dritten Punkt, und der lautet, Gottes Konditionstraining mitmachen. Da heißt es, wenn ihr gestärkt von Gott mit seiner ganzen Kraft und göttlichen Macht, also die muss schon da sein, die muss kommen, die muss uns stärken, wenn wir dann damit geduldig und standhaft bleiben in allem, was ihr zu ertragen habt. Also wichtigster Schritt zur Erkenntnis Gottes ist, dass wir dankbar dafür sind, dass Gott uns durch Jesus Christus vor dem Abgrund rettet. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, ich wäre eigentlich verloren. Nur aus Gnade bin ich gerettet. Wenn das nicht in mir lebt und durch jede Ader pulsiert, dann ist Christsein schwierig und anstrengend. Aber wenn ich davon immer mehr begreife im Laufe meines Lebens, dann werde ich immer mehr mit dieser Kraft aus der Höhe ausgerüstet. Ausharren in Anfechtung, Widerstand erdulden, Schmerzen erleiden. Das blieb ja Jesus auch nicht erspart. Und das bleibt auch vielen Christen nicht erspart. Und auf der einen Seite betont Paulus, wie mächtig die Kraft Gottes in uns wirkt, aber er zeigt eben auch, dass sie uns nicht geschenkt wird, damit wir dann wie Superman oder Supergirl durch die Gegend fliegen können und übermenschliche Taten vollbringen können. Sondern wir können mit dieser Kraft in schwierigen und notvollen Situationen ausharren und den Mut nicht verlieren. Wir haben hier keine Theologie der Herrlichkeit, wie Luther mal gesagt hat, sondern eine Theologie des Kreuzes, habe ich zu dieser Stelle gefunden. Keine Theologie der Herrlichkeit, sondern eine Theologie des Kreuzes. Denn wie bei Jesus zeigt Gott seine Stärke in unserer Schwäche. Petrus sagt ja, Leid fördert Geduld und Ausharren und das führt zur Bewährung, die unseren Glauben stärker macht. Also eben hat Markus gesagt, die Gemeinde hat ihren Zenit überschritten, hat das Wort benutzt, es geht abwärts. Ich weiß nicht, was das mit euch macht, also mich schreckt das auf. Und da leidet man doch mit Sicherheit dran, wenn einem Jesus lieb ist und einem die Gemeinde als seine Braut lieb ist, dann leidet man mit Sicherheit daran zu hören, naja, die Analyse hat ergeben, mit der Gemeinde geht es bergab. Aber wie kann ich dann trotzdem durchharren, ausharren in all dem, was vielleicht nicht gut läuft, was mir vielleicht Mühe macht, was mich vielleicht nicht anspricht, was mir langweilig ist oder wo ich echte Probleme mit habe? Wie halte ich dann durch? Und es ist vielleicht ein bisschen mit einem Trainingslager vergleichbar. Wenn man durch schwere Zeiten muss, man muss sich schinden, man muss sich quälen, man bekommt vielleicht auch Muskelkater, aber hinterher ist man stärker und besser als vorher. Das ist im Fußballtrainingslager so und das ist im Trainingslager der Gemeinde eigentlich, wenn es gut läuft, auch so. Anfechtungen und Schwierigkeiten, die Gott zulässt, die wirken wie so ein Trainingsprogramm für uns. Das ist zwar nicht immer jetzt eine tröstliche Nachricht, das soll jetzt hier kein billiger Trost sein, das ist manchmal alles schwierig, natürlich. Aber Gott sagt auch, dass er uns nicht mehr belastet, als wir es tragen können. Und er zeigt uns damit, dass wir uns nicht auf unsere Stärke und auf unsere Sicherheit verlassen sollen, sondern eben immer wieder gemeinsam auf seine göttliche Macht. Ich glaube eben, dass wir auch in Zeiten, wo wir den Eindruck haben, es geht bergab oder auch wenn wir vielleicht nichts dazu können, ja, weil es um uns herum schwere Zeiten sind, dunkle Tage sind, dann dürfen wir auf Gott vertrauen und ihn bitten, uns zu stärken. Ein Zitat aus der Schrift noch. Es heißt in Hebräer 12, lasst uns laufen. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Das ist unsere Bestimmung, das ist unsere Berufung, einen Marathon zu laufen. Und wie kann man das schaffen? Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat. Gedenkt an den. Besinnt euch neu auf den. Konzentriert auf euch den. Fasst euch zusammen an der Hand und ehrt und preist den. Lasst euch ausrüsten mit Kraft von dem. Dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Also während wir Gottes Konditionstraining mitmachen, dürfen wir die ganze Zeit nach oben blicken und wir dürfen nach vorne blicken. Und das, was schwierig war und vielleicht auch falsch gelaufen ist und schlecht war, dürfen wir hinter uns lassen. Wir dürfen es analysieren, reflektieren, bei Gott abgeben, neue Weisheit uns erbitten und weiter geradeaus laufen. Das waren mal so für mich die Kraftverstärker für die Nachfolge für heute. Wie gesagt, man kann viel, viel mehr in der Bibel finden. Jetzt einfach nur mal aus diesem kurzen Text, das, was ich da so entdeckt habe. Weisheit anzapfen, Gott kennenlernen und das Konditionstraining will ich annehmen. Ich habe zum Abschluss für euch noch ein paar Fragen mitgebracht, die vielleicht ein bisschen zum Weiterdenken anregen können. Such dir eine Frage davon aus, die für dich relevant ist. Nimm die mit in den Abend oder in die Woche und guck mal, ob du die bewegen möchtest. Paulus betet für die Kolosser. Darum hören wir nicht auf, für euch zu beten. Paulus betet für die Kolosser. Wer betet für dich? Wem erzählst du etwas über dich, wofür er beten kann? Und für wen kannst du beten? Mangelt es dir an Weisheit? Ein paar haben das eben zugegeben. Bitte Gott darum, dass er sie dir gerne gibt. Schau dich doch mal in der ganzen Bibel um, was Weisheit überhaupt bedeutet und wie Weisheit sich äußert. Könnte doch mal eine gute Vorlage für ein Bibelstudium sein. Oder du spürst, es ist ja alles schön und gut, Christian, was du da jetzt hier erzählt hast die ganze Zeit, aber soll ich ehrlich sein, ich habe überhaupt keine Lust. Keine Lust mehr. Keine Lust, Gott zu dienen. Dann würde ich auch sagen, ja, die Zeiten gibt's, die kenne ich auch. Aber überlege mal neu, wie Gott dir dient, die ganze Zeit. Auch in den Zeiten, wo du keine Lust hast, wo du trotzdem merkst, Gott lässt dich nicht fallen und er verlässt dich nicht. Er bleibt weiter treu. Und ich glaube, das kann neu Lust entfachen, diesem Gott zu dienen und mit ihm zusammen was zu erleben. Und manchmal sind die Zeiten einfach hart. Ja, aber erinnere dich, es hat schon immer harte Zeiten gegeben. Wann bist du persönlich mal gestärkt aus Krisen hervorgegangen? Und das kannst du dir selber wieder neu sagen, vielleicht kannst du es aber auch anderen zum Zeugnis sagen und zur Erbauung und zur Ehre Gottes. Such dir eine von den Fragen aus, die stehen jetzt noch ein paar Sekunden hier und dann hoffe ich, dass die Predigt für dich in irgendeiner Weise zum Segen wird. Amen.